Das Problem, was wir halt haben als PsychologInnen, ist, dass wir ja ungefähr 8 Milliarden Individuen auf der Welt haben. Und es gibt da jetzt keine Kommunikationsstrategie, wo man sagen kann, das funktioniert mit jedem. Ja? Also manche Leute, die lassen sich vielleicht überzeugen oder auf ein Gespräch ein, wenn man wirklich nochmal mit klaren Fakten oder klaren Informationen auch in so ein Gespräch reingeht. Andere lassen sich über emotionale Routen besser ansprechen. Ich glaube, das Wichtigste ist, überhaupt drüber zu reden und auch gegenteilige Meinung zuzulassen.
Hallo und willkommen zu Gutes Klima am Tisch. Ein Podcast über Klima, über Generationen und die Konflikte, die sie miteinander vielleicht austragen und über die Suche nach dem richtigen, nachhaltigen Leben. Ich bin Gina Enslin und ich mache diesen Podcast zusammen mit Veganz. Veganz hat sich der Frage nach dem nachhaltigen Leben in Richtung Ernährung angenommen und macht vegane Lebensmittel, die auch dem Klima gut tun. Schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr zuhört und ich komme damit direkt zu meinem Gast in dieser Folge und das ist heute jemand, der ein richtiger Experte ist für unser Verhalten in Bezug auf den Klimawandel. Bei mir ist heute nämlich Professor Dr. Gerhard Rehse, den stelle ich jetzt erstmal vor. Er leitet den Studiengang an der Uni Koblenz-Landau, der heißt Mensch und Umwelt, Psychologie, Kommunikation, Ökonomie. Das klingt schon mal nach ziemlich viel. In seiner Forschung beschäftigt sich Gerhard Rehse vor allem mit dem Zusammenhang zwischen Psychologie und Umwelt, also zum Beispiel mit Themen wie Klimaangst und der Frage, warum Menschen etwas für die Umwelt tun oder warum nicht. Und er versucht selber auch, so gut es geht, CO2 einzusparen, macht unter anderem seine Emissionen öffentlich. Darüber sprechen wir bestimmt gleich noch. Ich freue mich jetzt erstmal, dass er da ist. Hallo Gerhard, schön, dass du hier im Podcast bist.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Also mir fällt zu dem Zusammenhang von Psychologie und dem Umgang mit der Umwelt zum Beispiel genauso Stichworte wie Klimaangst, Überforderung ein. Das ist aber direkt, finde ich, sehr negativ belegt. Und vielleicht magst du erstmal so grundsätzlich erklären, wie hängen Psychologie und unser Umgang mit der Umwelt zusammen? Und ist das überhaupt was, was man direkt so wie ich so katastrophenmäßig aufladen muss?
Naja, die katastrophenmäßige Aufladung, das ist natürlich ein Teil von der Umweltpsychologie oder ein Teil von dem, was wir untersuchen. Wir gucken uns ganz grundlegend aber erstmal an, wie Mensch und Umwelt miteinander interagieren. Ja, also wie wirken wir als Menschen auf unsere Umwelt, auf die Natur, auf das, was uns umgibt und wie wirkt das wiederum auch auf uns? Und da ist natürlich ein Teil genau das, wie wir auf sowas wie die Klimakrise zum Beispiel reagieren. Aber wenn dir das zu katastrophisch oder zu negativ ist, es gibt natürlich auch viel Forschung, die zeigt, dass sowas wie positive Vision oder positive Narrative uns natürlich auch motivieren können zu handeln oder dass Natur und Umwelt natürlich einen total positiven Einfluss auf uns, auf unser Selbst, auf unseren Stresslevel und so weiter und so fort haben. Also da gibt es eine recht große Bandbreite an Themen, die wir da uns anschauen.
Aber ist das denn ein Forschungsfeld, das sich sozusagen erst mit dieser sich entwickelnden Klimakatastrophe auch parallel dazu entwickelt hat? Oder ist es was, was es unabhängig davon schon länger gibt?
Also ganz allgemein die Umweltpsychologie, also diesen Bereich der Psychologie, den gibt es schon seit einigen Jahrzehnten. Und wir haben ja nicht erst seit der Klimakrise in den letzten 10 Jahren, sagen wir mal, ein Bewusstsein dafür, dass Umwelt und Natur wichtig und gefährdet sind. Also es gab ja in den 80er Jahren schon sehr viel zum Thema Waldsterben, Atomunfälle, was weiß ich nicht alles. Das heißt, an sich dieser Umgang und diese Untersuchung von diesem Zusammenspiel Mensch und Umwelt, der ist nicht neu, aber in Bezug auf Klimakrise, in Bezug darauf, warum wir sehenden Auges quasi in die Katastrophe rennen, das würde ich sagen, ist noch relativ neu. Also nicht jetzt erst 2 Jahre alt, aber eigentlich damit so vielleicht relativ parallel, wo klar wurde, das wird ein Riesenproblem.
Mhm. Und es gibt ja jetzt verschiedene Wissenschaften, die den Zusammenhang Mensch-Umwelt betrachten. Du bist in der Psychologie. Was ist denn so das ganz Spezifische, was die Psychologie da auch leisten kann vielleicht?
Naja, ich glaube, wir können da was wir als Psychologinnen da ganz gut können, ist die verschiedenen Ebenen sich da anzuschauen und wie diese miteinander interagieren. Also was meine ich mit verschiedenen Ebenen? Wir haben natürlich auf der einen Seite so eine individuelle Verhaltensebene, ja. Also ich als Gerhard, was mache ich? Ja, ich konsumiere tagtäglich, ich bin mobil auf die eine oder andere Art und Weise, ich mache die und die Sachen. Das ist quasi so diese individuelle Verhaltensebene. Die schauen wir uns an. Wir schauen uns aber auch an, wie diese mit den, sagen wir mal, sozialen Umgebungen interagiert, also im Zusammenspiel steht. Ja, also welche Rolle spielt es, was mein soziales Umfeld tut? Welche Rolle spielt das, was in meiner Nachbarschaft passiert? Welche Rolle spielt es, was es an Regeln und Normen oder vielleicht auch Gesetzen gibt? Und das wiederum interagiert mit so einem, sagen wir mal, sehr viel größeren systemischen Unterbau. Also was besteht an gesellschaftlichen Infrastrukturen, was besteht an gesellschaftlichen Regeln, Leitsätzen, meinetwegen auch Ideologien. Und wie reagieren wir darauf als Menschen und wie interagieren wir damit? Also ich glaube, wir können als Psychologen dann ein recht umfassendes Bild quasi in der Analyse auch liefern.
Und kann man irgendwie sagen, welche Ebene die wichtigste ist von diesen drei, die du gerade genannt hast?
Meine Antwort darauf wäre ja. Nämlich alle drei. Und das ist natürlich immer so ein bisschen die Schwierigkeit. Ja, also wir wurden lange Zeit als Psychologen immer so ein bisschen darauf reduziert, ja, ihr guckt euch doch an, wie Menschen ticken und wie Menschen sich verhalten. Und das ist total richtig. Das ist ein wichtiger Aspekt. Aber wir können nicht irgendwie sagen, die Lösung der Klimakrise liegt nur bei uns als Konsumentinnen oder als BürgerInnen. Oder wir können auch nicht sagen, die Lösung liegt nur in der Politik, die liegt nur bei Unternehmen. Wir müssen uns wirklich jede Ebene anschauen. Und da ist es halt total wichtig zu verstehen, wie diese unterschiedlichen Ebenen auch miteinander in Verbindung stehen. Vielleicht so als ein Beispiel, weil mir das immer wieder auffällt. Ich kann ja noch so umweltbewusst sein. Ich kann noch so sehr sagen, wie wichtig mir Natur, Umwelt und Klima sind. Wenn ich irgendwo zum Beispiel in der Pfalz wohne, 40 Kilometer vom nächsten Ort entfernt, oder gibt es keinen ÖPNV, dann bin ich auf Automobilität angewiesen. Ja, dann kann ich, wie gesagt, noch so umweltfreundlich sein. Ich muss mein Verhalten mit einem sehr CO2-lastigen Gefährt machen, weil ich sonst keinen Alltag haben könnte. Das heißt, hier haben wir ein direktes Beispiel, wie die Infrastruktur letzten Endes unser Verhalten dann auch prägt.
Und ich könnte mir vorstellen, dass das eigentlich auch ein ziemliches Problem ist, oder? Wenn man auf, sagen wir mal, der untersten Ebene sich als selbst total umweltbewusst empfindet, aber auf Ebene 3 dann keinen Einfluss hat und es da einen Widerspruch gibt. Ne?
Genau, total. Also das ist ja das, was wir ganz oft beobachten. Da kommt dann so ein Gefühl von fehlender Selbstwirksamkeit. Ja, wir haben so ein Bedürfnis, ja, durch unser Handeln irgendwie was zu erreichen. Und das ist auf so einer individuellen Ebene angesichts der Klimakrise halt echt schwer und kann viele Menschen auch demotivieren.
Und was kann man da machen? Hast du einen Tipp?
Naja, der eine Tipp ist der, dass wir uns vielleicht von diesem Konzept der Selbstwirksamkeit so ein bisschen distanzieren sollten. Gerade vor dem Hintergrund Klimakrise, Biodiversitätsverlust, was auch immer an den globalen Herausforderungen auf uns zukommt, und versuchen, dieses Gefühl von Wirksamkeit auf so eine kollektive Ebene zu bringen. Was meine ich damit? So ein Gefühl von kollektiver Wirksamkeit, das ist das Gefühl, dass wir als Gruppe, wir als Community, wir als vielleicht Nation, wir als Nachbarschaft, wir als, pflanzenbasiert Ernährende oder was auch immer, also wir uns auf so einer Gruppenebene identifizieren und mit dieser Gruppe das Gefühl haben, was beitragen zu können. Weil erst, wenn wir uns mit vielen Leuten zusammenschließen, können wir wirklich zu sichtbaren Veränderungen was beitragen.
Das finde ich aber ganz interessant, weil ich habe das Gefühl, dass meistens der Diskurs sich immer so darum bewegt, dass man doch auch selber kleine Sachen machen kann und dass man in dieses, genau in dieses Selbstwirksamkeitsgefühl kommen soll und sagen soll, aber ich habe ja einen kleinen Beitrag und der ist auch wichtig. Darum finde ich es ganz spannend, dass du jetzt sagst, dass man das vielleicht auch ein bisschen wieder loslassen kann.
Ja, also ich will nicht sagen, dass es nicht wichtig ist. Im Gegenteil, also jede einzelne Tätigkeit zählt. Also das will ich überhaupt nicht widersprechen. Nur wir können nicht erwarten, dass Leute, wir können ja nicht erwarten, dass dadurch sich irgendwie so extrem viel verändert, weil wir einfach als Individuen mit unserem Alltagsverhalten an eine Grenze stoßen werden. Wenn wir uns das am Beispiel der CO2-Emissionen anschauen, da liegt in Deutschland der Pro-Kopf-Durchschnitt etwa bei 11 Tonnen. Und wenn ich mein Verhalten, mein individuelles Verhalten komplett verändere und komplett nachhaltig, komplett klimaneutral gestalten würde, dann hätte ich immer noch in Deutschland einen Fußabdruck ungefähr von 6 oder 7 Tonnen. Das heißt also, ich kann alleine mit meinem Verhalten gar nicht, und das wäre immer noch so ungefähr Dreifache von dem, was verträglich wäre, wenn jeder Mensch auf der Welt das gleiche Budget an CO2 hätte. Das heißt, ich kann mit meinem individuellen Verhalten eigentlich gar nicht komplett nachhaltig leben. Und deswegen, ja, es liefert einen extrem wichtigen Beitrag und das müssen wir uns bewusst machen, dass ich damit, und das machen ja auch viele, dass ich damit einen Beitrag zu so einem Gesamtziel leiste, aber es darf nicht dazu führen, dass Politik, bestimmte Politiklager und überhaupt die Gesellschaft sagt, ah ja, es liegt doch an jedem Einzelnen, da was zu ändern. Ja, jeder Einzelne kann was ändern, aber das alleine reicht nicht.
Und das heißt, das kann man sich auch immer mal wieder sagen, damit es nicht zu so einer großen Frustration irgendwie anwächst, dieses selbstwirksam sein, aber dann irgendwie auch nichts ausrichten.
Ja, also genau, ich meine, das kennt ja wahrscheinlich jeder, das kennst du wahrscheinlich, das kenne ich. Ich bin seit 20 Jahren Vegetarier und ich sehe ja da an keiner Stelle irgendeine Veränderung. Mhm. Ja, und das heißt, meine Selbstwirksamkeit an der Stelle, die fühlt sich oft begrenzt an. Aber gleichzeitig weiß ich eben, naja, aber es ist halt ein Beitrag. Ich bin nicht der einzige Vegetarier auf der Welt. Es gibt ganz viele Leute, die das machen und dadurch ändert sich in der Masse schon was. Also das ist halt das Ding. Wir müssen wirklich so versuchen, dieses Individuelle, was kann ich alleine irgendwie tun, halt auf so eine kollektive Ebene eben bringen.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, du bist Vegetarier. Ich wusste das schon, weil ich dein Klima-CV auf eurer Website, der Uni-Website gelesen habe. Ja, weil das kann man ja tatsächlich da nachlesen. Und ich finde, das ist ein interessantes Konzept, dass du da deine kompletten Emissionen öffentlich machst. Also alle Flüge, alle Reisen und dann steht da eben auch, dass du Vegetarier bist. Wie kam es dazu, dass du das so machst und was ist die Idee dahinter?
Ja, die Idee ist tatsächlich die, wir hatten vor ein paar Jahren bei uns in unserer Arbeitsgruppe mal drüber nachgedacht, was können wir eigentlich als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen über unsere wissenschaftliche Arbeit hinaus irgendwie kommunizieren und machen. Und irgendwie kamen wir dann in diesen Diskussionen auf die Idee, naja, wäre das denn sinnvoll, wenn wir, weil es immer die Debatten in der Wissenschaft gibt, ja, so wie kann man als Umweltwissenschaftlerin im Wissen, was da passiert, eigentlich noch zu Konferenzen fliegen? Und vor diesem Hintergrund hatten wir überlegt, okay, lass uns doch mal bei uns gucken, wie sieht es denn aus? Und dann haben wir gedacht, naja, warum machen wir das nicht einfach öffentlich, damit wir auch als WissenschaftlerInnen quasi so ein bisschen so ein Statement setzen im Sinne von, Wissenschaft ist eine klimaintensive Sache, Konferenzreisen und so weiter und so fort. Das ist was existiert. Und wir wollen einfach mal zeigen, dass es uns bewusst ist und dass wir damit bewusst umgehen und auch zeigen können, dass man viele dieser Emissionen tatsächlich vermeiden kann, indem man sich eben überlegt, ob man zu so einer Konferenz reist und wenn ja, wie. Und das haben wir tatsächlich auch in den letzten 3 Jahren oder 4 Jahren vor Corona, auch sehr viel gelebt. Also gerade in Europa geht es wunderbar. Wir hatten Konferenzen in Plymouth, wir hatten Konferenzen auf Sizilien, wo alle von uns, die hingereist sind, halt mit der Bahn hingereist sind. Und sowas geht.
Ja, das ist cool. Also ich finde, das gibt einem gleich so ein, das gibt einem gleich so ein Gefühl für, oh stimmt, krass, ist der nur ganz schön wenig geflogen, scheint aber zu gehen, trotz so eines Berufs, also gerade im Wissenschaftsbetrieb, im akademischen Betrieb, wo das eigentlich so total normal erscheint, ne? Also finde ich ganz, ist auch inspirierend, glaube ich.
Das ist schön, wenn es inspirierend ist. Ich meine, das ist natürlich, sagen wir mal, aus meiner Position einfacher zu sagen, weil ich jetzt offiziell, glaube ich, kein Nachwuchswissenschaftler mehr bin, der sich jetzt irgendwo profilieren muss. Ich hatte auch meine Flugreisen in die USA zu Konferenzen und da weiß ich auch nicht, also was natürlich so ein bisschen so eine Kritik, eine Berechtigte an diesem Klima-CV wäre, naja, das zeigt ja auch wieder, was man individuell tun und lassen kann, aber vielleicht lenkt es auch wieder von systemischen Veränderungen ab und das ist ja das, was wir auch in der Wissenschaft brauchen, also dieses und wo uns jetzt Corona gezeigt hat, ja, man kann auch international zusammenarbeiten und international sich vernetzen und Konferenzen führen, ohne wild durch die Gegend zu fliegen und ich glaube, das ist halt was ich innerhalb des Wissenschaftssystems vermute ich jetzt auch etablieren wird, dass es sicherlich noch Konferenzen gibt, auch international, wo man mal hinfährt, hinfliegt. Aber dass es auch mehr digitale Angebote geben wird, die natürlich dann auch noch mal inklusiver sind und vielleicht auch Leute ansprechen, die halt sich auch gar nicht leisten könnten, zu irgendeiner Konferenz hinzufliegen.
Dann schauen wir noch mal ein bisschen vielleicht auf deine Forschung. Du forschst ja unter anderem auch zu Umweltidentität. Was ist denn das genau?
Eine Umweltidentität gibt es verschiedene Definitionen, aber so grundlegend ist das quasi so ein Teil des Selbst, der sich daraus speist, wie wichtig einem Natur, wie wichtig einem die Umwelt ist, also wie sehr man sich wirklich als Teil dieser Natur und dieser Umwelt sieht. Und das wird über so Indikatoren erfasst, wie viel Zeit man in der Natur verbringt, wie viel Freude man da hat, weiß ich nicht, mit Tieren, auf welche Art und Weise auch zu interagieren. Äußert sich dadurch, was man fühlt, wenn man irgendwie im Wald oder in Naturumgebung unterwegs ist. Und dieser Teil der Identität, also diese Umweltidentität, die scheint recht starker, wir nennen das Verhaltenspredictor zu sein, also ein recht starkes, ein recht starker, ein recht starker Prädiktor für
wirklich ein Ausgangspunkt quasi dafür, wie man sich verhält.
Ausgangspunkt, das ist ein guter gute Übersetzung. Genau, ein Ausgangspunkt, also Leute, die eine hohe Umweltidentität haben, das sind auch Leute, die mit einer größeren Wahrscheinlichkeit sich dann auch umweltbewusst engagieren wollen. Ob sie es da wirklich tun, das ist wieder die andere Frage, auch da gibt es Studien zu, aber ja.
Aber wie kriegt man seine Umweltidentität? Wie kommt es zustande, dass die so unterschiedlich ist?
Auch da kommt es so ein bisschen darauf an, welches Konzept man sich da genau anschaut. Prinzipiell wird davon ausgegangen, dass sich so eine Umweltidentität über die Lebensspanne entwickelt. Ja, also wenn ich in meiner Kindheit und Jugend viele Naturerlebnisse, viele Naturerfahrungen gemacht habe, dann positive, dann ist es auch wahrscheinlicher, dass ich eine stärkere Umweltidentität ausbilde. Wenn ich mich im Erwachsenenalter mit diesen Themen beschäftige, viel Zeit draußen auch verbringe und merke, wie wichtig Umwelt und Natur für mich, für die Menschheit oder überhaupt fürs Funktionieren von Gesellschaften ist, dann kann das auch dazu beitragen. Also gibt es verschiedene Wege, so eine Umweltidentität auszubilden.
Und wenn man jetzt sagt, du hast es ja eben erwähnt, jemand hat eine starke Umweltidentität oder möchte, also hat ein starkes Gefühl zur Umwelt, zum Klima, zur Natur und hat eigentlich auch den Drang, was zu ändern und macht aber trotzdem nichts. Warum ist das so? Wie kommt es dazu, dass so viele Menschen, ist jetzt mein Eindruck, sich eigentlich engagieren möchten, aber trotzdem nicht so richtig in eine Umsetzung von was kommen, was über den Jutebeutel beim Einkaufen hinausgeht?
Ja, ich glaube, die Antwort darauf, die lässt sich tatsächlich am Ende wirklich nur aus so einer systemischen Perspektive beantworten. Also ich hatte es ja vorhin schon mal als Beispiel gesagt, ich kann total umweltbewusst sein, aber wenn es Randbedingungen gibt, die das nicht ermöglichen, entsprechend zu agieren, dann kann ich dann das Verhalten auch nicht zeigen. Und ich glaube, der Hauptpunkt oder das Hauptproblem ist, dass es eine Reihe von sowohl psychologischen Barrieren gibt. Ja, das kann sowas sein wie Routinen, die ich über Jahrzehnte mir angeeignet habe oder Gewohnheiten. Das kann aber auch irgendwie sowas sein wie Bequemlichkeit, dass das eine Rolle spielt. Aber ich glaube, viel wichtiger sind wirklich diese systemischen Barrieren. Also ganz, ganz abstrakt angefangen, etwa mit unserem Wirtschaftssystem, ja, was letzten Endes auf der Ausbeutung natürlicher Ressourcen und Wachstum basiert, was darauf basiert, dass wir in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Geld ausgeben, was darauf basiert, dass wir leistungsorientiert 40 Stunden die Woche arbeiten sollen, wo dann de facto auch wenig Zeit bleibt, wenn man dann auch noch Kinder hat, zum Beispiel, sich halt wirklich nachhaltig oder umweltbewusst zu verhalten, weil viele nachhaltige, umweltbewusste Optionen, ob das jetzt bei Ernährung ist, ob das bei Kleidung ist, ob das bei Mobilität ist, häufig Optionen sind, die für uns psychologisch gesehen schwieriger sind. Das muss nicht immer so sein. Ja, also es ist nicht per se schwieriger, sich vegan oder vegetarisch zu ernähren. Aber auch das wiederum hängt von dem Kontext ab, wo man lebt, welche Optionen man tatsächlich hat, Nahrungsmittel zu kaufen. Genauso bei Kleidung. Ich weiß noch, vor 10 Jahren, da hat es einfach immens viel Zeit gekostet, ökologische oder nachhaltige Kleidung zu kaufen, weil es einfach noch nicht so viele Online-Stores gab oder überhaupt noch nicht so viele Öko-Klamotten. Und bei Mobilität, da nehmen wir auch viele wahr, dass das Flugzeug irgendwie das schnellste und das effizienteste für einen selbst ist. Was natürlich Quatsch ist, wenn man sich gerade bei so Kurzstreckenflügen mal anschaut, wie viel Zeit beim Check-in, bei der Anreise zum Flughafen und so weiter und so fort drauf geht. Das heißt also, wir haben sowohl so eine subjektive Wahrnehmung, dass viele klima- und umweltschonende Verhaltensweisen komplizierter, schwieriger, aversiver sind. Und in manchen Bereichen haben wir es auch objektiv, also wo halt wirklich die umweltschützende Verhaltensweise die schwierigere ist.
Also es kommt sozusagen aus uns selbst, dass wir unser eigenes Muster nur schwer durchbrechen können manchmal. Und dann kommen wir in die Außenwelt, wo tatsächlich auch noch Wege gar nicht bestehen, die wir vielleicht gern gehen würden. So eine Doppelschranke.
Genau, wenn wir Pech haben, eine Doppelschranke. Ja, ich meine, wenn wir Glück haben, dann ist eins davon gegeben, ja, dass ich mich total bewusst verhalten möchte und auch Routinen aufbrechen möchte. Das hilft auf jeden Fall schon mal, wenn man sich dann auch mehr mit bestimmten Sachen auseinandersetzt. Aber noch besser wäre es natürlich, wenn wir auch Rahmenbedingungen, Außenbedingungen haben, die uns bestimmte Verhaltensweisen erleichtern würden. Und Man sieht es ja gerade am Beispiel vom 9-Euro-Ticket. Das ist vielleicht, also so kritisch man das sehen kann auf vielen Arten und Weisen, aber das macht genau das. Es erleichtert den Fahrkartenverkauf, weil wir nicht mehr von einer Wabe aus irgendeinem Verkehrsverbund in eine andere reinfahren und nicht mehr wissen, was wir machen sollen. Wir haben ein Ticket für ganz Deutschland, für jeden Verkehrsverbund. Es ist total günstig. Es ist leicht zu kaufen. Also es ist einfach eine extreme Verhaltenserleichterung. Und wäre das Ticket auch mit ein bisschen mehr Vorlauf und finanzieller Ausstattung von Personal und mehr Waggons, Bussen, was auch immer, die unterwegs sind, gestartet, dann wäre das ein absolutes Erfolgsmodell. Aber wir sehen ja jetzt schon in der politischen Debatte, dass es da erste Bewegungen hin zu so einer Idee gibt, wirklich so eine Flatrate auch einzuführen. Genau, also was ich damit nur sagen will, es gibt politische Entscheidungen, es gibt politische Rahmen, die uns solche ökologischen oder nachhaltigen Verhaltensweisen sehr vereinfachen würden.
Ja.
Und zurzeit,
finde ich, merkt man.
Und zurzeit erschweren. Also das vielleicht nur noch ganz kurz dazu, weil wenn wir uns gerade zum Beispiel Fleischernährung anschauen, wie unglaublich günstig Fleisch ist, weil es eben dadurch subventioniert wird, dass keine Folgekosten mit einberechnet werden oder dass Kuhmilch immer noch günstiger ist als eine Hafermilch oder Hafermilch darf ich gar nicht sagen, als ein Haferdrink oder einen Sojadrink. Da ist halt auch auf preislicher Ebene einfach es erschwert, sich wirklich da an der Stelle nachhaltig zu verhalten. Aber auch da gibt es ja Diskussionen. Ich meine, so eine Idee wie die Mehrwertsteuer für Obst und Gemüse zum Beispiel zu senken oder für pflanzenbasierte Ernährung, das wäre aus ökonomisch-finanzieller Sicht ein totaler Anreiz für viele.
Und wenn man jetzt nochmal psychologisch drauf schaut, dass es ja schon Unterschiede gibt zwischen den Generationen oder zumindest irgendwie scheint in der jüngeren Generation in der öffentlichen Wahrnehmung mehr Drive zu sein für Klimaschutz als in der älteren. Liegt das dann einfach daran, dass die Älteren schon viel mehr Zeit hatten, sich auf ihre Muster einzuspielen, die jetzt schon viel fester sind?
Also ich tue mir ehrlich gesagt sehr schwer, damit so diesen Konflikt jung versus alt so aufzubauschen, aus zwei Gründen. Erstens sitzen wir da alle gemeinsam im Boot und müssen da was reißen. Und ich glaube kaum, dass die meisten älteren Menschen, die Kinder und Enkel haben, sie sich wünschen, dass die in einer nicht mehr intakten Umwelt aufwachsen. Und der zweite Punkt ist der, dass das natürlich völlig übersieht, dass, sagen wir, es auch in der älteren Generation viele, 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 viele Leute gab, die in den 80er Jahren oder in den 70er Jahren in der Waldsterben, der Anti-Atom-Bewegung und so weiter und so fort aktiv waren. Das heißt, dieser Konflikt, der da medial teilweise aufgebauscht wird, den man dadurch möglicherweise auch so wahrnimmt, den sehe ich persönlich gar nicht. Weil wir ja auch nicht von einer Fridays for Future Generation zum Beispiel sprechen können. Ja, wenn wir uns anschauen, wen die vor allem jungen Menschen, die 18- bis 25-Jährigen bei der letzten Bundestagswahl gewählt haben, das war nicht die Partei der Grünen, das war die FDP. Und
das war die FDP,
dementsprechend glaube ich, dass wir mit diesem Generationenkonflikt gar nicht so weit kommen, weil es in jeder Generation extrem viele sehr engagierte Leute gibt, die was verändern wollen. Aber in jeder Generation, inklusive der Jungen, auch sehr viele Leute, die es einfach nicht interessiert bisher.
Aber dann wäre die Frage sozusagen auch gar nicht so sehr, wie können die Generationen in einen besseren Austausch kommen zu diesem Thema oder wo liegen da die Konflikte, sondern vielleicht auch, wie kann man sich innerhalb der Generationen besser annähern, weil das wäre ja dann fast das Naheliegendste.
Ich glaube auch hier beides. Also wir können natürlich, also wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob Generation hier der relevanteste Aspekt ist, weil ich zum Beispiel nicht unterstellen würde, dass die heutige Ü60-Generation in vollem Bewusstsein quasi ein Leben geführt hat, was den Planeten vor die Wand fährt. Also das kann man seit einigen Jahren sicherlich bestimmten Gruppen von Menschen vorwerfen. Aber es ist jetzt nicht so, dass die meisten alten Menschen da irgendwie völlig unbedacht sind. Und wenn, dann sind es, glaube ich, nicht viel mehr oder viel weniger als in jüngeren Generationen. Nichtsdestotrotz ist natürlich der Drang und damit auch die Notwendigkeit, das kann ich mir schon vorstellen, dass es nochmal bei Jüngeren sichtbarer auch ist, weil die jüngere Generation, ja, ob man sich dazu zählen möchte selbst oder nicht, weiß ich gerade gar nicht, aber alle, die jetzt nicht 70 sind oder 60, die haben einfach noch verdammt viele Jahre vor sich auf dem Planeten und die sollten optimalerweise ja natürlich auch gute Lebensbedingungen vorfinden. Nur, ja, jetzt wiederhole ich mich, also ob das wirklich dann die Generation der zentrale Faktor ist, den wir uns da anschauen müssen oder nicht eher eben international, global, was ist global gerecht, was können wir global machen, ob das nicht viel wichtiger wäre.
Ich finde das ganz spannend, dass du dieses Generationenthema so ein bisschen relativierst und ich glaube, es ist vielleicht eher sowas, wie du auch sagst, dass sich bei den Jüngeren ein anderer Druck aufbaut, der mehr darin besteht von, ich will ja meine Zukunft noch planen, ich will ja vielleicht auch noch Kinder bekommen und die werden dann auch noch mal so und so lange leben. Im Gegensatz dazu, dass Ältere, dass SeniorInnen vielleicht eher zurückschauen und denken, oh, meine Kinder sind ja noch da, wenn ich weg bin. Also es ist so ein, die Bewegung ist irgendwie eine andere.
Das kann schon sein. Und jetzt, wo du das gerade sagst, es gibt seit ein paar Jahren Forschung zu, die ist aber noch, also da, ja, da gibt es noch ganz viele Fragezeichen, aber es gibt Forschung dazu, die sich eben anschaut, inwiefern so eine im Englischen Legacy Motivation, also so eine Motivation, ein positives Vermächtnis zu hinterlassen, inwiefern das Menschen motiviert. Und da gibt es jetzt ein paar Studien, die eben zeigen, dass je stärker dieses Gefühl, dieser Wunsch, ein positives Vermächtnis zu hinterlassen, je stärker das ausgeprägt ist, umso eher ist man auch, ja, verhält man sich auch umweltschützender. Das heißt also, das ist quasi eine Motivation, die man da ansprechen könnte, die sich eventuell bei Älteren, aber auch da gibt es noch keine vergleichenden Studien, die aber potenziell bei Älteren vielleicht eher greifen können, weil dieser, ja, dieses Nachdenken über das Vermächtnis, vermute ich zumindest, bei älteren Leuten nochmal stärker ist als bei ganz Jungen. Also ich habe jetzt noch nicht über mein Vermächtnis nachgedacht, um ehrlich zu sein.
Aber wenn ich jetzt mit jemandem spreche, der eine andere Meinung hat als ich oder der unbedingt, ich weiß auch nicht, alle Dienstreisen mit dem Flugzeug machen will, weil das einfach entspannter ist oder so. Was gibt es für, also auch aus psychologischer Perspektive, für gute Wege, über sowas zu kommunizieren? Gibt es da so die Top-Tipps irgendwie? Weil das ist ja dann immer relativ... Es ist ja relativ schwierig, weil es dann eben doch genau auf so individuelle Dinge oft sich runterbrechen lässt. Das ist ja was anderes als eine politische Debatte, sondern sozusagen so eine direkte Begegnung mit dem anderen Menschen, der es ganz anders macht, kann ja schon manchmal ein bisschen schwierig dann auch sein.
Ja, total. Also das Problem, was wir halt haben als PsychologInnen, ist, dass wir ja ungefähr 8 Milliarden Individuen auf der Welt haben. Und es gibt da jetzt keine Kommunikationsstrategie, wo man sagen kann, das funktioniert mit jedem. Ja, also manche Leute, die lassen sich vielleicht überzeugen oder auf ein Gespräch ein, wenn man wirklich nochmal mit klaren Fakten oder klaren Informationen auch in so ein Gespräch reingeht. Andere lassen sich über emotionale Routen besser ansprechen. Ich glaube, das Wichtigste ist, überhaupt drüber zu reden und auch der gegenteilige Meinung zuzulassen. Ja, also wenn ich mich jetzt mit einem Hardcore-Klimaleugner unterhalten würde, da wäre, glaube ich, mein Ansatz, tatsächlich erstmal Fragen zu stellen in die Richtung, ja, warum glauben Sie das oder warum glaubst du das? Glaubst du nicht an das, was 99,6% der Wissenschaftler weltweit sagen? Also welche Quellen hast du denn oder was ist denn deine Informationsquelle, warum du dich damit nicht kümmern willst? Wenn jemand sagt, oh, ich habe da keinen Bock drauf und ich glaube das einfach nicht, dann glaube ich auch nicht, dass wir so eine Person erreichen und irgendwie überzeugen können. Und ich glaube sowieso, es wird wahrscheinlich das ist jetzt eine grobe Schätzung, vielleicht so 15-20% Menschen geben, die man vielleicht als Klimaleugner oder Leugnerin bezeichnen könnte. Ich glaube nicht, dass wir irgendwelche Mühen da auf diese Person fokussieren müssen, weil gesellschaftlicher Wandel wird sowieso kommen und den werden wir mit einer stabilen Mehrheit sicherlich auch so hinkriegen. Da müssen wir nicht jeden Einzelnen wirklich überzeugen, dass das jetzt besser ist. Das haben wir ja in keiner politischen Entscheidung. Also es gibt so viele politische Entscheidungen, wo es immer eine Gruppe von Menschen gibt, die das blöd finden. Das wird hier nicht anders sein. Und optimal wäre es natürlich, wenn wir so einen gemeinsamen Pfad einer sozialökologischen Transformation starten, dass die allermeisten Menschen dann irgendwie sagen, ja, das ist sinnvoll und in Rückschau, das war sinnvoll und total gut, dass wir das gemacht haben.
Das klingt ja jetzt aber eigentlich ganz optimistisch. Ist ja ganz schön, wenn du als Umweltpsychologe sagst, es wird auf jeden Fall gesellschaftlicher Wandel kommen. Was glaubst du denn, was kommen wird, was passieren wird, wie dieser Wandel aussieht?
Es ist schön, dass es optimistisch klang. Ich glaube, der Wandel...
Ja, oder kommt auf den Wandel an natürlich.
Ja, genau. Also der Wandel wird auf jeden Fall kommen. Und die Frage ist, wie schnell? Also im Moment sieht es weltweit danach aus, als wäre es zu langsam. Ja, also ich meine, der letzte IPCC-Report, also hier für dieses internationale Panel für Klimawandel, das hat ja, in dem aktuellen Report gibt es ja eigentlich überhaupt keine guten Nachrichten, außer eben die, dass es ein paar Länder auf der Welt gibt, die den Pfad eingeschlagen haben, der uns näher an dieses 1,5-Grad-Ziel ranbringt. Aber es reicht natürlich vorne und hinten nicht. Und ich glaube, dass ein Großteil des Wandels hin zu was sozial-ökologischerem ohnehin schon begonnen hat, einmal durch eine Bewusstseinsveränderung in den letzten Jahrzehnten. Also es gibt mehr und mehr Menschen, die sich entscheiden, zum Beispiel ihre Ernährung mit weniger Fleisch zu führen. Es gibt mehr und mehr Menschen, die sich eben darüber Gedanken machen, wie sie mobil sind, wie sie unterwegs sind, was notwendig ist. Und das ist auch alles total wichtig. Aber ich glaube wirklich, so richtig Schwung kommt in so eine Transformation an der Stelle, wo wirklich Institutionen beteiligt sind und auch politische Rahmenbedingungen gesetzt werden, die das erleichtern. Und man hatte vor 2 Jahren zum Beispiel die Hoffnung, dass Corona das so ein bisschen gemacht hat. Ja, da gingen ja die Flugreisezahlen massiv runter, der Energieverbrauch ging massiv runter. Und da haben viele das so als so ein Window of Opportunity, also ein Gelegenheitsfenster gesehen. Aber letzten Endes sehen wir ja jetzt, dass das ganz schnell wieder back to normal irgendwie ging. Aber auch so ein Event wie jetzt der Angriffskrieg von Russland in der Ukraine. Auch das ist ja was, wo jetzt ganz viel in Bewegung kommt, was Energienutzung, Energieverbrauch, Energieersparnis angeht. Wobei ich halt hier gerade eher der Pessimist bin, weil ich glaube, man könnte einfach so unglaublich viel jetzt in erneuerbare Energien investieren, anstatt irgendwelche Flüssiggasterminals zu bauen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die Transformation läuft. Ich glaube, das ist ein Fakt. Die könnte für uns als Bürgerinnen und Bürger, nicht nur in Deutschland, sondern global gesehen, sehr viel einfacher gemacht werden, wenn es eine nicht durch Lobbyarbeit durchdrängte Politik gäbe, die entsprechenden Weichen stellen würde. Dann gäbe es auch eine reelle Chance. Aber so wie es im Moment aussieht, ist der Wandel, der kommt halt einfach zu langsam, um das Allerschlimmste zu verhindern. Also vielleicht um das Schlimmste. Das Allerschlimmste können wir noch verhindern, aber das, was wir in Extremwetterereignissen mehr und mehr sehen, das wird nach allem, was wir wissen, so weitergehen und sich intensivieren. Auch wenn wir jetzt von heute auf morgen unsere Emissionen auf null stoppen. Das ist halt ein sehr träges System, unser planetares System.
Okay, also jetzt nicht mehr ganz so optimistisch, leider.
Ja, tut mir leid.
Ich würde vielleicht noch mal da so eine Frage zum Thema Klimaangst anschließen, weil ich glaube, dass das vielleicht auch HörerInnen nachvollziehen können, weil das ist ja schon so ein Szenario, was einen dann doch bedroht. Vielleicht kann man das auch noch mal ein bisschen allgemeiner fassen. Ich meine, auch der Angriffskrieg jetzt auf die Ukraine, es gibt ja so große Sachen. Also ich würde sagen, es ist einfach Angst vor der Zukunft, vor Entwicklungen, die man nicht absehen kann und auf die man jetzt auch nicht Einfluss nehmen kann. Hast du dazu noch was du vielleicht so mitgeben kannst, wie man mit sowas umgehen kann, mit diesem Gefühl von so einer gewissen Ohnmacht?
Ja, also dass das Thema Klimaangst ansprichst, das ist ganz spannend, weil das ja wirklich erst vor ein paar Jahren so aufgekommen ist als Begriff. Tatsächlich erst in den Medien war so mein Eindruck und mittlerweile sind wir als ForscherInnen auch auf den Zug aufgesprungen. Ich glaube, dass sowas wie Klimaangst oder sowas wie wie du es gesagt hast, Zukunftsangst im Allgemeinen, das ist ja erstmal, wenn wir uns wirklich die harten Fakten anschauen, eine absolut rationale Reaktion ist. Ja, es ist ja nicht wie aus sowas wie Spinnenangst, was in Deutschland für eine einzelne Person total nachvollziehbar und blöd ist, aber ja völlig irrational, weil keine Spinne in Deutschland irgendwie eine existenzielle Bedrohung für irgendjemanden ist. Aber die Klimakrise ist eine existenzielle Bedrohung und deswegen und nicht nur, wie wir es vor ein paar Jahren noch gesehen haben, für Leute in Bangladesch oder Kiribati, wo einfach die Lebensgrundlage weggeschwemmt wird. Auch in Europa ist die Klimakrise angekommen und wird für viele Menschen eine existenzielle Angst auslösen. Die Forschung, die jetzt dazu nach und nach kommt, ist, dass diese Angst da ist, gerade bei jungen Menschen sehr auch tatsächlich mehr und mehr ausgeprägt. Aber es gibt erste Studien, die zeigen, dass diese Angst auch zusammenhängt mit einer Motivation, jetzt wirklich was zu tun. Also wir finden bisher keinen Indikator, der zeigt, dass Leute mit einer hohen Klimaangst in so eine Ohnmachtsstarre oder Schockstarre oder sowas verfallen. Also es scheint eher mit einer Motivation zusammenzugehen. Und was wir jetzt gerade untersuchen, also nicht nur wir, auch Kollegen aus verschiedenen Ländern, ist, unter welchen Bedingungen Klimaangst denn transformativ sein kann. Also unter welchen Bedingungen führt Klimaangst wirklich zu der Bereitschaft, was zu ändern, wirklich zu Verhaltensveränderungen? Weil das sind die Bedingungen, an denen wir drehen müssen. Ich glaube, diese Angst irgendwie verhindern oder verringern, ich weiß gar nicht, ob wir das sollten, weil, ich will auch nicht Angst auslösen, da geht es überhaupt nicht drum. Aber ich glaube, wir müssen akzeptieren, dass viele Menschen diese Angst verspüren und wir müssen Coping-Strategien finden, wie wir damit umgehen und wohin wir das kanalisieren. Das ist, glaube ich, der Weg, den wir da nehmen müssen. Verhindern werden wir diese Angst nicht können, glaube ich.
Also ist sie eigentlich schon in dieser Krise, in der wir uns schon befinden, eher fast ein Potenzial?
Ja, so will ich es nicht unbedingt nennen. Also weil wenn man sagt, irgendwas hat Potenzial, dann heißt als nächstes Jahr, dann müssen wir das auch tun. Ja, und ich bin jetzt niemand, der sagt, wir müssen bei den Menschen Klimaangst auslösen. Ich glaube, die kommt von ganz alleine. Nur was eben wichtig ist, ist zu verstehen oder ist zu verstehen, unter welchen Bedingungen eben Klimaangst zu was Positivem, zu was Transformativem, zu was Handlungsorientiertem führt und eben diese Bedingungen dann auch herstellen. Das ist, glaube ich, das, wo wir hin müssen.
Hat man das denn schon, also hast du es gerade schon gesagt, weiß man das schon, was die Bedingungen sind?
Man weiß es noch nicht, aber es gibt ein paar Annahmen und es gibt ein paar Studien, die wir gerade auch durchführen. Da gibt es die Daten aber noch nicht da. Also eine Vermutung ist es natürlich dieser, wir nennen es ganz gerne auch, das ist bei vielen psychologischen Aspekten einfach ein ganz wichtiger Faktor, sowas wie sozialer Support oder Zugehörigkeit zu Gruppen. Also wir nehmen an, dass die Klimaangst gerade dann förderlich ist, wenn man das Gefühl hat, dass man da nicht alleine mit ist, dass es Leute gibt, mit denen man darüber sprechen kann, dass es so eine Art Netz gibt, in dem man aufgefangen wird, dass es gemeinsame Ziele gibt, die man da verfolgen möchte. Das ist wahrscheinlich schon was, was diese Klimaangst eher in der Handlungsorientierung umsetzen wird. Aber wie gesagt, Daten, empirische, jetzt genau zu dieser Fragestellung, die sind gerade erst am entstehen, beziehungsweise ja, generiert werden.
Aber ist trotzdem spannend.
Voll.
Danke dir fürs Erzählen. Ich komme jetzt quasi zum letzten Block vom Interview und habe erstmal noch eine Frage. Wir stellen immer eine Frage aus der Community, also von den HörerInnen. Und ich würde dir gerne die Frage von Benjamin stellen. Gibt es Tricks, mit denen ich meine Kinder zu mehr Umweltbewusstsein erziehen kann?
Ja, Tricks weiß ich nicht. Das ist ja alles nicht Zauberei. Ich glaube, das Wichtigste ist es selber vorleben. Das heißt also selber bestimmte Dinge als selbstverständlich machen. Das fängt damit an, vielleicht als Familie kein Auto zu besitzen und alles zu Fuß mit Fahrrad und ÖPNV zu machen. Das ist sicherlich ein Weg. Das Gleiche bei der Ernährung und dass es halt einfach jeden Tag, also es nicht jeden Tag Fleisch oder Wurst gibt, sondern einfach regelmäßig die Sachen, die ja eher in so einer, im Sinne einer Planetary Health Diät oder wie auch immer man es nennen möchte, sind. Das ist natürlich total wichtig. Und je nachdem, wie alt die Kinder sind, sind es ja Themen, über die man auch schon sprechen kann. Ja, also man muss sicherlich mit Kindern, je nachdem, wie alt sie sind, nicht irgendwelche existenziellen Drohsituationen direkt an die Wand malen, aber zum Beispiel erläutern, ja, dass das, was aus einem Auspuff oder aus einer Fabrik rauskommt, ein Problem ist für die Natur und die Umwelt. Und dass, wenn die Natur und die Umwelt Probleme hat, wir als Menschen auch Probleme kriegen. Das sind schon Geschichten oder Erzählungen, die man mit Kindern ab einem Alter von 4, 5 Jahren ohne weiteres machen kann. Das wären mal so die drei Tricks, also oder nicht Tricks, sondern Hinweise. Also drüber reden, es selber vorleben in so vielen Bereichen wie möglich. Und vielleicht als drittes wirklich, zusammen mit anderen Kindern oder mit anderen befreundeten Familien halt wirklich irgendwelche Aktionen auch mal gemeinsam starten, damit auch Kinder da so frühzeitig so ein Gefühl von Wirksamkeit entwickeln können, dass sie wirklich was ändern können. Vielleicht ein Straßenfest, ein ökologisches oder.
Cool. Dann habe ich noch drei schnelle Abschlussfragen, die stellen wir allen Gästen. Und die erste Frage wäre, wie soll deiner Meinung nach unsere Welt 2050 aussehen?
Sozial, ökologisch und gerecht und irgendwie global gesund.
Okay, nehme ich sehr gerne an. Zweite Frage. Du hast eine Zeitmaschine und du kannst zu deiner Uroma reisen, als sie noch jung war. Was würdest du dir von ihr wünschen?
Zu meiner Uroma, was würde ich mir vorhin ihr wünschen? Also ich würde mir zuerst wünschen, dass sie an einem Komplott beteiligt ist, das Adolf Hitler aufhält. Aber vor allem würde ich mir wünschen, dass sie ihren zukünftigen Generationen so ein Gefühl von Genügsamkeit, von Bescheidenheit mit auf den Weg gibt. Und vor allem so etwas wie, dass man nicht alles zu jeder Zeit haben kann und auch nicht haben muss, um glücklich zu sein.
Und dann meine letzte Frage. Was ist dein liebstes Familienrezept? Wir haben jetzt gar nicht so viel über Ernährung gesprochen, nur so am Rande berührt. Aber hast du ein liebstes Familienrezept?
Ich habe tatsächlich ein liebstes Familienrezept und das ist wahrscheinlich nicht das ökologischste, was es gibt, aber wir machen regelmäßig, also das heißt regelmäßig, vielleicht einmal in zwei Monaten, so einen frischkäsebasierten New York Cheesecake mit so einer frischen Himbeersoße. Das ist schon eine ganz tolle Sache. Den kann man allerdings auch, da gibt es wunderbare vegane Rezepte, geht mit Seidentofu auch ganz toll sowas.
Cool, klingt super. Ja, das war's von meiner Fragenliste sozusagen. Und ich danke dir sehr, dass du hier bei mir im Podcast warst. Das war sehr interessant und ich glaube, ein ganz gutes Gespräch.
Cool.
Auch zum Anhören.
Ja, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut.
Und danke natürlich auch an alle ZuhörerInnen. Hört gern auch in die anderen Folgen rein und bis zum nächsten Mal.